Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Diesmal ist Verena Gründel mein Gast. Sie ist Host und Director Brand and Communications bei der Demexco. Die Demexco ist die Fachmesse für digitales Marketing und Werbung. Wir sprechen über ihre Zeit im Journalismus, wie KI das Marketing verändert und auch unseren Alltag beeinflusst und was wirklich noch fehlt als Geschäftsidee in Sachen KI. Hallo Verena, ich freue mich, dass du den weiten Weg gefunden hast. Aus Köln, richtig?
Eigentlich bin ich sogar aus München gekommen, denn ich wohne in München und arbeite in Köln. Aber vielen Dank und sehr schön, dass ich hier im Elbblick-Podcast sein darf.
Ich finde es total spannend, weil du warst, letzte Woche hast du mir geschrieben und hast geschrieben, schöne Grüße aus Miami. Und ich dachte so, wow, die Frau, die kommt rum. Ist das denn öfter so oder war es nur eine Ausnahme, weil es gerade sich anbot und es für die Demexco, für die du tätig bist, eine Veranstaltung war, die du besuchen musstest?
Genau, ich war auf einer geschäftlichen Veranstaltung, auf einer Konferenz dort und ich glaube, das werde ich in Zukunft auch immer häufiger machen, denn wir wollen unser Publikum internationalisieren und das heißt natürlich auch, dass ich international ein bisschen Sichtbarkeit für die Demexco erzeugen möchte und außerdem kommen ja auch viele Trends und viele Entwicklungen aus den USA und deswegen finde ich es immer total wertvoll, einfach auch mal sich dort inspirieren zu lassen, mal zu hören, was dort gerade die Themen sind und was wichtig ist.
Da sind die Themen, glaube ich, auch nochmal ganz anders. Also ich kann es mir jedenfalls vorstellen. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir, im Einzelhandel etwas entwickelt haben, wo man über Hologramm zahlen kann. Und dann konnte man ein Hologramm antippen. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, ein Hologramm anzufassen und seine Zahlung darüber zu tätigen.
Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Ja, und ich sage nur, die USA, das kam aus den USA und jetzt gibt es hier in Deutschland eine Firma, die das macht. Deswegen sage ich ja, die Trends kommen dann manchmal aus den USA. Absolut. Und dann werden sie hier weiterentwickelt.
Absolut, vieles kommt total von dort, bin ich komplett bei dir. Aber auch in Deutschland entsteht ziemlich vieles oder werden die Dinge dann adaptiert, werden übernommen, werden weiterentwickelt. Also auch hier findet viel Innovation statt, aber es ist natürlich immer gut, wenn man breit informiert ist und sich dann die Inspiration holen kann.
Ich habe ja auch mal gelernt, man muss immer neugierig bleiben und ich glaube, du warst früher Journalistin bei W&V. Und ich glaube, das bringt es mit sich, dass man als Journalistin immer neugierig ist, oder?
Ja, ich glaube, sonst braucht man den Job nicht machen. Ja, genau. Ich habe 17 Jahre als Journalistin gearbeitet, zuletzt bei der W&V, genau. Und ich wollte, das war immer mein Antrieb, ich wollte immer Dinge verstehen und für das Publikum, für die Leserschaft und später auch für die Hörerschaft oder für die Zuschauerschaft verständlich rüberbringen und auch interessant rüberbringen. Das war so mein Antrieb zu sagen, ich möchte euch die wichtigsten Informationen verständlich darstellen, damit ihr euer Business besser machen könnt. Das war so die Idee dahinter und klar, Neugier, super wichtig dafür.
Und ich glaube, das ist immer das, was ich auch bei mir immer wieder merke, wenn Menschen zu mir kommen, dann frage ich sie immer ganz viele Dinge und dann erfahre ich manchmal Sachen, wo ich denke, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. Geht dir das dann immer noch so? Also jetzt, wo du nicht mehr als Journalistin tätig bist, sondern du bist bei der Demexco Director, das hat so einen ganz wichtigen Namen, Director of Board, ist so wahnsinnig lang und ich denke darüber, stellst du dich dann auch so vor?
Ja, also ich bin auch die offizielle Gastgeberin und das ist etwas besser greifbar, da können sich die Menschen ein bisschen mehr drunter vorstellen, deswegen sage ich meistens, ich bin die offizielle Gastgeberin und eine der DirektorInnen der Demexco und mache mit die Strategie der Demexco und du hast total recht, auch dafür ist es super wichtig, neugierig zu sein, denn ich muss ja irgendwie die Branche in allen ihren Facetten verstehen, vielleicht nicht in der kompletten Tiefe, aber zumindest in der Breite und man muss schon ehrlich sagen, viele Themen, die liest du nicht in Fachzeitschriften, Fachmagazinen, weil viele Dinge wollen die Unternehmen einfach nicht so offiziell kommunizieren. Das heißt, Gespräche können doch noch mal fast wertvoller sein, weil da erzählen sie dir halt, wie es wirklich läuft. Da lassen sie dich dann, wenn du ein gutes Verhältnis hast, noch mal ganz anders hinter die Kulissen blicken. Und da ja, gibt's schon den einen oder anderen Aha-Moment, dass man versteht, ja, wie Projekte funktionieren, was es auch für Probleme gibt, die man sonst halt nicht lesen würde. Oder manchmal auch einfach, dass alle nur mit Wasser kochen. Das finde ich ist auch immer wieder eine schöne Erkenntnis.
Ich finde es dann auch wieder schön, wenn man dann merkt, man muss es immer nicht alles wissen und auch nicht im Detail und man muss auch nicht der Experte sein. Aber wenn man so eben neugierig bleibt, dann erfährt man dann doch immer Dinge, die man dann vielleicht adaptieren kann auf das, was man selber macht. Also ich habe jetzt neulich erst wieder gelernt, dass man, ich habe neulich von meinem Sohn erstmal wieder gelernt, wie TikTok eigentlich funktioniert. Ich dachte immer, ich kann mal ein Video posten und ich kann mal irgendwas da machen und irgendwie hat es aber nicht so richtig gefunzt. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt und der wusste dann Bescheid. Und dann dachte ich, ich brauche gar kein Experte sein, ich frage ihn einfach. Hast du dann auch so Menschen, die dir vielleicht zur Seite stehen und dann sagst du, ich habe da nicht so die tiefe Ahnung von, aber vielleicht hast du die?
Ja, selbstverständlich. Mein Netzwerk, das Netzwerk in der Branche, was ich mir aufgebaut habe, das ist eigentlich so das wichtigste Werkzeug, wenn man ganz ehrlich ist, für meine Arbeit. Und da sind viele Menschen, denen ich ehrliche Fragen stellen kann, die mir ehrliche Antworten geben und die mir auch mal den ein oder anderen Tipp geben. Ja, das absolut, da geht's um alle möglichen Themen, auch das Thema KI, was gerade immer noch weiterhin sehr relevant ist, wo es auch jeden Tag gefühlt einen Fortschritt gibt, vielleicht aktuell nicht mehr ganz so schnell wie noch vor ein oder anderthalb Jahren, aber immer noch eine wahnsinnige Innovationsgeschwindigkeit. Auch da, du kannst als einzelne Person gar nicht alles im Blick haben und alles immer mitbekommen. Du musst mit anderen Leuten sprechen, die sich tiefer eingraben in ihren Kompetenzfeldern und dir auf der Basis erzählen, wie es funktioniert oder was man sich angucken kann oder was man sich vielleicht auch nicht angucken sollte. Also ich finde es super wichtig, sich mit möglichst vielen Menschen auszutauschen, weil der Markt ist so komplex, du kannst es nicht alleine überblicken.
Dafür hast du ja auch ChatGPT. Ich habe nämlich gelesen, du bereitest dich manchmal darauf vor, auf Interviews oder du führst ja auch noch Interviews, du machst ja auch einen Podcast bei der Demexco und da hast du irgendwie mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass du dich per ChatGPT dann auch vorbereitest und die Tools dann nutzt. Wie machst du das? Also ich habe neulich erst bei ChatGPT eingegeben, kennst du Nussin Armbrust? Und es war sehr lustig, was da rauskam. Aber ich mache das manchmal auch. Oder wie machst du das?
Ja, tatsächlich, diese Frage habe ich ChatGPT auch schon
gestellt. Was kam raus? Oh,
das weiß ich gar nicht mehr genau. Das entwickelt sich auch, das habe ich festgestellt. Also weil er lernt dich auch besser kennen und mittlerweile kennt mein GPT mich schon ziemlich gut. Der weiß genau, was ich mache, wo ich arbeite, wie mein Lebenslauf ist. Der weiß auch so ein bisschen, wie ich ticke, wie ich antworten würde, wie meine Sprache ist und so, was meine Kompetenzfelder auch sind. Und deswegen kann der mich sehr gut bei der Podcast-Vorbereitung zum Beispiel unterstützen. Der unterstützt mich auch bei der Podcast-Nachbereitung, muss man sagen. Da habe ich mir so einen eigenen GPT gebaut, der dann auf Basis des Transkripts mir LinkedIn-Post, Instagram-Post, Texte erstellt, Überschriften vorschlägt und so. Es geht alles einmal Dokument hochladen und dann kommt das alles raus. Und dann muss ich natürlich da nochmal dran, das ist schon auch klar. Aber ich nutze es schon in vielen Dingen sehr intensiv. Es gibt ja Menschen, die lassen sich jede E-Mail damit schreiben. So ganz weit ist es noch nicht. Aber was englische E-Mails anbetrifft, da es geht einfach viel schneller, wenn der das macht. Da gehe ich nochmal drüber. Überhaupt auch, was Social Media Posts angeht, kann man sich sehr gut unterstützen lassen. Ich würde aber nie empfehlen, dass allgemein zu nutzen, ohne dass der GPT schon auf dich trainiert ist, weil wenn du was postest oder wenn du Fragen stellst oder so, es soll ja auch immer persönlich sein, ne? Das heißt, es ist schon wichtig, dass der irgendwie versteht, wie du tickst, wie du antworten würdest, wie du schreiben würdest, was du sagen würdest. Und das ist, finde ich, eine wichtige Grundlage, damit keine Allgemeinplätze rauskommen, weil das, finde ich, ist eine große Gefahr, bei KI-generierten Content, dass nachher alles ziemlich eintönig ist, ne? Wenn man sich keine gute Mühe gibt, es zu individualisieren und nicht selber genug Hirnschmalz oder Kreativität reinsteckt, dann wird nur das reproduziert, was irgendwie schon im Internet da ist, und dann wird es auch langweilig. Das kann dann auch jeder. Also diese gewisse Portion Persönlichkeit, die muss trotzdem immer da sein.
Peter Lewandowski hat es mal zu mir gesagt, dass ich Human Storytelling noch betreibe, weil ich nutze kein ChatGPT oder keine Hilfsmittel. Ich schreibe wirklich noch so aus meinem Kopf heraus. Würdest du sagen, da mache ich mir viel zu viel Arbeit? Weil du hast ja auch darüber geschrieben, dass die, oder hast mal gesagt, dass die künstliche Intelligenz uns auch helfen kann im Alltag, im, keine Ahnung, im Berufsleben. Ich glaube, vielleicht habe ich es mir zu schwer gemacht auch.
Ich glaube, es kommt total drauf an. Also wenn ich zum Beispiel auf einer Veranstaltung bin und danach einen LinkedIn-Post schreibe, dann mache ich das nicht mit ChatGPT, sondern dann war ich ja selber da und schreibe meine persönlichen Erlebnisse da rein. Das geht erstens viel schneller und ist zweitens viel persönlicher. Wenn ich aber schon ein vorgefertigtes Thema habe, was zusammengefasst werden soll, dann lasse ich mir da helfen. Ich glaube, es kommt drauf an. Aber ich finde, du machst es schon schlau, weil da wir ja alle diese Tools nutzen können und ist die Frage, wie differenziert man sich noch davon? Ne? Durch KI wird es so leicht, jeder kann Content produzieren, der einigermaßen gut ist. Aber der Unterschied zwischen diesem einigermaßen guten Content und dem richtig guten persönlichen Content, den schafft man aus meiner Sicht nur, wenn man selber Hand anlegt und wenn man es vielleicht auch komplett selber macht. Also ich glaube, da wird die Schere einfach auseinandergehen. Und wenn du sehr gut daran willst, deinen persönlichen Content zu erstellen, dann mach's auf jeden Fall selber, weil das ist einfach viel persönlicher. Da steckt deine Marke, da steckt deine Handschrift drin. Und wenn die Leute genau das lieben, solltest du es auch nicht aufgeben.
Aber ich hätte dann vielleicht mehr Zeit.
Aber es wäre vielleicht nicht so gut.
Ja, das stimmt. Aber das, da hast du recht. Also ich habe mich nur gefragt, weil man das ja, also man nutzt ja KI dann doch im Alltag mehr, als man sich zugestehen möchte. Aber ich nutze es nicht fürs Schreiben. Aber du hast ja auch gesagt, man kann es auch nutzen, eben im Business-Kontext, gerade im Marketing. Aber ist dann nicht die Gefahr darin, dass man es auch verliert, dass es auch zu generisch wird? Natürlich Absolut. Muss man es prüfen, aber da gibt es dann doch auch die, ich war gestern auf den 916 Awards und da waren halt auch, da haben diejenigen gewonnen, die wirklich noch ohne Hilfsmittel einfach Content gepostet haben, der von Herzen kam. Und ich glaube, brauchen wir es dann wirklich? Also, wofür brauchen wir es denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in vielen Fällen hilft es, macht es den Leuten es einfacher. Es ist, Content zu produzieren, Content zu veröffentlichen, ist heute so wichtig, aber nicht jeder kann das sehr gut, und für viele ist dann KI oder so eine Unterstützung dann schon eine Hilfe. Und ich glaube auch, KI kann viele Dinge, die wir vielleicht nicht können, also zum Beispiel optimieren auf bestimmte Algorithmen oder so bestimmte Mechanismen im Netz, die wir jetzt vielleicht nicht im Kopf haben, um zum Beispiel mehr Viralität zu erzeugen. Das können vielleicht manche Menschen aus dem Kopf, aber die meisten können es wahrscheinlich nicht, und da kann sowas helfen. Aber ich bin absolut bei dir, gerade was Marketing, Kommunikation betrifft, wenn es wirklich was Besonderes sein soll, wenn es auch eine große Kampagne sein soll, die kreative Idee, da muss sehr, sehr, sehr viel Mensch dahinter stecken, aus meiner Sicht. Und die Optimierung dann oder die Ausspielung oder dass vielleicht die Werbebotschaft auf dich ein bisschen anders zugeschnitten ist als auf mich oder dich morgens anders erreicht als abends, weil du in einer anderen Verfassung bist, das macht dann KI. Aber die grundsätzliche Idee dahinter, da glaube ich, braucht es noch sehr, sehr viel Mensch, weil sonst wird es einfach austauschbar. Und das darf es auf keinen Fall werden. Dann wird es nicht erfolgreich. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja herausstechen. Wir wollen ja was Besonderes kreieren. Und da, glaube ich, macht das Menschliche dann schon noch den Unterschied.
Aber du hast auch irgendwo mal gesagt, dass mit der KI wir ein großes Potenzial haben. Davon bist du überzeugt. Aber wie schöpfen wir es denn demnächst nochmal aus? Weil natürlich, wir reden alle drüber, teilweise nutzen wir es, aber Ich glaube, es ist auch noch nicht bei allen angekommen, tatsächlich. Auch wenn ich sage, ich nutze es im Alltag oder ich sehe, wie mein Sohn dann, wenn er irgendwie Hausaufgaben macht, mal schnell ChatGPT anschmeißt, ne? Also klar, man nutzt es auf eine Art, aber man nutzt es vielleicht noch nicht so, dass es wirklich so tauglich ist, dass man damit irgendwie ein gutes Business machen kann. Ist es noch zu wenig?
Ja, ich glaube.
Sind andere weiter? Du warst ja in Miami.
Ja, ich glaube, diese Trends schwappen mittlerweile schon auch sehr schnell hier rüber. Ich glaube, wir sind erst ganz am Anfang einer sehr großen, sehr langen Entwicklung. Und wir sind gerade auf dem Stand, dass wir sehr viele verschiedene Tools haben, die alle ein bisschen optimieren, ein bisschen besser machen, ein bisschen Dinge ein bisschen schneller machen, beschleunigen. Aber zum Beispiel, die arbeiten oftmals noch nicht gut zusammen. Und da liegt aus meiner Sicht noch ein großes Potenzial, wenn wir mal überlegen, wie viele repetitive, dumme Aufgaben wir jeden Tag erledigen. Und da muss ich nur an meinen Arbeitsalltag denken, da könnte vieles automatisiert werden.
Die Buchhaltung?
Ja, solche Dinge. Optimierung meines, das ist ein großer Wunsch, den ich hätte, Optimierung meines Kalenders und Planung meiner Reisen, meiner Termine, dass das alles perfekt ineinander passt, da stecke ich sehr, sehr viel Hirnschmalz rein. Dabei könnte ich mir vorstellen, dass sowas in 5 Jahren vielleicht automatisch funktioniert, wenn die Buchungssysteme, Google Maps, mein Kalender irgendwie alle miteinander verbunden sind und die Agenten miteinander kommunizieren dazwischen und das dann mit sich austauschen und dann auch noch genau wissen, wie lange ich bis zur S-Bahn brauche oder wie viel Zeit zum Kaffee trinken ich zwischendurch gerne hätte, und dann machen die das automatisch. Also das ist so ein Teil, wo ich glaube, dass noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist, und das kannst du in allen Bereichen weiterdrehen. Aber auch und gerade in der digitalen und in der Marketingbranche, wo KI auch noch nicht so angekommen ist, ist in den Geschäftsmodellen. Bisher geht es viel um Optimierung, um Verbesserung, aber so richtig was Neues schaffen, das ist jetzt der nächste Schritt. Also dass daraus wirklich komplett neue Geschäftsmodelle entstehen, das glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren noch sehen. Da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben.
Ja, und dann denke ich, was könnte ich denn vielleicht noch erfinden? Ich wollte früher mal was erfinden und dachte, es wäre cool, wenn man einen Toaster und eine Kaffeemaschine alles in eins hat und dann draufdrückt und dann kommt alles fertig
raus.
Genau,
das ist fast wie mit dem Reisebuchungsoptimierungstool,
ja, genau.
Nur bei dir zu Hause.
Ja, aber also ich hätte jetzt keine Idee, und ich glaube, wenn, dann stolpert man ja im Alltag immer über etwas, wo man denkt, so wie du jetzt, Reisebuchung und so, das ist total anstrengend irgendwie, aber ja, ich habe keine Ahnung, ob da noch was kommt. Und ich wünschte, ich wäre jemand, der dann so eine Idee hat. Ne? Vielleicht kommt die im Schlaf.
Ja, also du hast ja auch einen Sohn, glaube ich, wenn ich
richtig... Ja, 16 ist das schon. Also
ist der
schon,
ist nicht mehr im Kita-Alter, aber nee. Was ich weiß von vielen Freunden, dass das Thema Kita-Platz finden eine riesige Katastrophe ist. In Hamburg wahrscheinlich genauso, in München. Und man sich fragt, kann das nicht automatisiert werden? Das wäre sowas, irgendwie der naheliegendste Case, den jeder, der kleine Kinder hat, wahrscheinlich sieht. Aber bisher ist noch niemand drauf gekommen. Vielleicht wäre das.
Vielleicht mal hier, wer das jetzt hört, der könnte sich ja damit beschäftigen und dann tatsächlich, ja, keine Ahnung, irgendwas anbieten und dann machen oder so. Also ich weiß nicht, es ist manchmal so schwer, eine Idee zu haben, die dann umzusetzen und dann auch vielleicht das technische Know-how zu haben. Ich habe ja früher mal über eine App nachgedacht beim Magazin, aber dann dachte ich, warum will man eine App haben? Da muss man schon einen Mehrwert irgendwie rausnehmen. Und ich glaube, das ist immer so das Schwierige, welchen Mehrwert hat man dann wirklich am Ende? So, und was kann ich dann, wenn ich das gemacht habe, was kann ich da wirklich mit anfangen?
Genau.
Und deswegen verschwinden ja auch viele Sachen wieder. Zu Corona gab es Dinge, die es heute gar nicht mehr gibt.
Ja, also das ist genau das Thema der Geschäftsmodelle aus meiner Sicht. Viele Dinge, die erfunden werden, die übersetzen einfach nur ein klassisches Geschäftsmodell in ein digitales, was dann nicht so richtig funktioniert, weil es nicht viel besser ist, sondern einfach nur digital. Aber sich mal anzugucken, was ist wirklich der Bedarf, was will ich eigentlich wirklich machen, möchte ich du hast vom Magazin gesprochen, möchte ich wirklich auf dem Handy ein PDF lesen, also quasi eine digitalisierte Zeitschrift. Das hat man sich früher mal so überlegt und es gibt es auch immer noch. Aber eigentlich möchte man das nicht, sondern man möchte es auf dem Handy natürlich anders konsumieren. Vielleicht möchte man es sogar als Podcast konsumieren, weil eigentlich ist ja nicht wichtig, zu lesen, sondern es geht ja darum, dass du was lernst und Informationen aufnimmst und die Nachrichten mitbekommst. Und da sich was Innovativeres auszudenken, als einfach nur eine Zeitung als PDF aufs Handy zu bringen, das ist dann sozusagen der Geschäftsmodellschritt aus meiner Sicht.
Aber glaubst du nicht, es gibt auch so ein bisschen den Rückwärtstrend? Weil ich habe nämlich gemerkt, dass wenn ich mein Magazin auslege, sind sie eigentlich sofort weg. Und die Leute sagen immer, sie finden es so geil, dass sie was zum Blättern haben. Und ich kenne auch jemanden, die sagt, ich gucke kein Fernsehen, ich gehe auch nicht auf Social Media, sondern, also sie hat Social Media, aber ich lese ein Buch, weil das ist meine Auszeit.
So. Bin ich total bei dir. Ich bin auch ein sehr großer Freund von Print, habe ja auch bis vor anderthalb Jahren mein Leben lang auch für Print gearbeitet. Ich glaube, es ist wie überall, es gibt einfach eine sehr große Diversifizierung. Jeder hat andere Bedürfnisse und der eine möchte es gerne im Magazin auf Papier lesen und die nächste hat es lieber als Podcast und möchte es auf die Ohren, während sie, keine Ahnung, in der Bahn sitzt oder im Auto sitzt, hören. Und auch da, glaube ich, kann KI sehr gut helfen, das eine in das andere zu übersetzen, theoretisch. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das in Zukunft mal was ist, dass du einfach die Magazine komplett automatisiert auch als Podcast dir anhören kannst, ohne dass sie, sage ich mal, sehr, sehr aufwendig produziert werden und du extra einen Sprecher hinstellen musst, sondern dass sowas einfach automatisiert über KI produziert wird. Es gibt ja schon erste Podcasts, die mit KI-Stimmen produziert werden, aber da ist sicherlich auch noch viel, viel mehr möglich, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich überlege gerade, möchte ich, dass mein Magazin vorgelesen wird? Ich weiß es gar nicht, ne? Das ist so ein bisschen so komisch, wo ich dann so denke, dann höre ich dann was und denke, ach, wie habe ich das denn geschrieben? Also es ist sowieso immer so ein schmaler Grat, wenn ich damit rauskomme, denke ich jedes Mal, kann ich es nochmal zurückziehen. Hast du diesen Moment auch, dass du dann, wenn du was geschrieben hast oder veröffentlicht hast, dass du denkst, jetzt weiß ich nicht, ob ich das so gut fand?
Ja, den kenne ich auch. Ich glaube, da muss man durch.
Ja, ne? Aber das macht
man
dann irgendwie.
Und da muss
man
mutig sein und einfach und dazu stehen. Es gibt auch immer Kritiker, aber es gibt auch immer Fans, glaube ich. Den kenne ich natürlich auch. Online hast du den Vorteil, da kannst du immer noch ändern, ne? Aber wenn es einmal gedruckt ist oder wenn der Podcast draußen ist, ja, selbst den kannst du theoretisch noch ändern. Oder wenn du auf der Bühne was erzählt hast, dann ist es durch. Dann geht's nicht mehr zurück, da musst du dazu stehen. Aber was mir gerade noch einfällt zum Thema KI-Podcast, ich weiß, das würde hier niemals in Frage kommen, aber ich glaube schon, dass das auch kommt. Theoretisch ist es wahrscheinlich in wenigen Monaten oder in Monaten bis Jahren möglich, dass dieses Gespräch komplett KI-generiert funktioniert und wir beide uns nicht mehr treffen müssen, weil deine Stimme eine KI ist, meine Stimme eine KI ist und der Algorithmus dahinter kennt dich, der ist trainiert über alle deine Podcasts, der weiß, wie du tickst, was du sagst, was du fragen würdest, der kennt mich. Und dann schneidet der es einfach zusammen und dann kommt daraus ein fertiger Podcast und keiner draußen merkt, dass es nicht echt ist.
Und dann entwickeln wir noch das Hologramm weiter und dann sind wir als Hologramm noch zu sehen und
haben noch ein Video dazu.
Was haben wir noch ein Video dazu, genau. So, wer macht das jetzt? Wann ist das auf der Demag School der neue Knaller?
Ja, du, das kann ich dir noch nicht sagen. Also ich weiß, es gibt ein Tool, das nennt sich Notebook LM, das fasst dir große Dateien, Studien, auch YouTube-Videos oder Webseiten als Text, als kurzer Text zusammen und generiert dir tatsächlich jetzt schon einen Podcast darauf, wo sich zwei fiktive Figuren über das Thema, über diese Studie unterhalten und dir sozusagen in Audioform die Informationen, die sie darin finden, übertragen. Und das ist auch so ein bisschen unterhaltsam. Also so, wirklich so, als wären das zwei Menschen, die jetzt einfach darüber quatschen würden, was sie dort gelesen haben. Also Es ist theoretisch schon möglich.
Genau, man kann es theoretisch machen. Aber wenn ich jetzt mal weg vom Podcast denke, was war so dein KI-Erlebnis, wo du dachtest, wow, das ist schon möglich? Also gibt es da was, wo du sagst, das hat mich wahnsinnig fasziniert, als ich irgendwie, keine Ahnung, das erlebt habe?
Also als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, da muss ich sagen, das war wirklich ein Aha-Moment, weil das gibt es jetzt auch schon wieder ein halbes, dreiviertel Jahr, wird immer besser. Ich finde tatsächlich die ein oder andere Werbekampagne, wie sie ausgesteuert wird und wie individuell wahnsinnig viele verschiedene Radiospots zum Beispiel entwickelt werden. Du bekommst in Hamburg in deinem Kiez eine andere als ich in meinem Viertel in München für den Supermarkt XY. Und dann auch noch diese Woche mit den Heidelbeeren, die es für 1,29 gibt. Und nächste Woche gibt es die Butter für 2,49. Und da muss kein Mensch mehr irgendwie was produzieren, sondern das funktioniert automatisch per Knopfdruck. Da wird das Angebotsheftchen wird reingeladen und die Karte, wer wo sitzt. Und dann wird es automatisch per Radio, per Knopfdruck ausgespielt in hunderttausendfacher verschiedener Ausführung. Also ich bin immer wieder überrascht, aber ehrlich gesagt, mittlerweile habe ich das Gefühl, man muss gar nicht mehr überrascht sein, weil es scheint sehr, sehr viel möglich zu sein. Und an diesen Überraschungsmoment gewöhnt man sich fast schon. Und man weiß, dass immer wieder Neues kommt.
Aber es gibt ja auch kritische Stimmen. Und ich finde, manchmal kann man schon kritisch sein. Also ich war ja neulich auf einer Veranstaltung KI in der Musikwirtschaft und da war es auch so, dass nochmal diese Frage nach der Ethik gestellt wurde. Und ich weiß gar nicht, ob man sich da natürlich auch nochmal große Gedanken machen sollte. Und es gibt wohl auch noch nicht so richtig eine Regelung dazu, hat jedenfalls die Dame, die das vortrug, aus dem Forschungsinstitut gesagt, dass es noch nicht so einheitliche Regelungen gibt. Und die Ethik ist einfach die Ethikfrage, ist dem überlassen, der die KI quasi nutzt, produziert, etc. Und wenn du dann das Pech hast und dann ist da jemand, der hat andere Tendenzen, dann könnte es ja auch nicht gut ausgehen.
Absolut. Also gerade die Frage des Urheberrechts, der Daten, mit denen die KIs trainiert werden, gerade in der Musikbranche ist das ja ein riesiges Thema. Bei wem liegen denn jetzt die Rechte? Und das hast du natürlich in anderen Bereichen bei Texten ganz genauso, ne? Die gängigen KI-Modelle sind ja trainiert auf Texten, die irgendwer produziert hat, die auch Geld gekostet haben und damit wird dann jemand anders verdient damit jetzt Geld. Das ist natürlich, da kann man sich schon die Frage stellen, findet man das jetzt okay oder findet man das jetzt nicht okay? Und da streiten ja auch Gerichte drüber und das, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig auch, diese Diskussion zu führen darüber. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Auch das Thema Deepfakes ist auch eines, was immer wieder besprochen wird, ne? Da geht es darum, dass zum Beispiel in Videos Menschen gezeigt werden, die gar nicht in diesen Videos, es gibt diese Videos gar nicht in echt, aber sie werden reinmontiert oder das Gesicht wird drüber montiert und so entstehen Fake News, die wahnsinnig glaubwürdig sind, aber gar nicht echt sind. Und das ist natürlich unfassbar schwer. Es ist auch sehr, sehr schwer, das herauszufinden, was da jetzt stimmt. Also ich finde, da ist das Beste, was wir tun können, ist allen Menschen Medienkompetenz, so gut es geht, beizubringen, damit jeder weiß, wenn ich bei einer Nachricht nicht sicher bin, dann muss ich unbedingt nachgucken, was die Quelle ist, wo kommt es her, ist es eine verlässliche Quelle oder nicht, damit niemand drauf reinfällt und diese Dinge nicht unendlich weitergeteilt werden, denn das ist was auf jeden Fall zunehmen wird, was wahnsinnig viel häufiger stattfinden wird, weil wenn KI immer mehr Content generiert und es niemand mehr prüft, ob das stimmt, dann werden Falschaussagen im Netz landen und die werden dann von KI auch noch reproduziert werden und dann verselbstständigt dieses Thema. Also es ist schon, da haben wir schon sehr, sehr große Herausforderungen und da müssen wir unbedingt drüber diskutieren.
Und passiert das auf der dem Exco, die als Motto hast, Prompting the Future. Ist das richtig? Ist das Motto dieses Jahr?
Das war unser Motto letztes Jahr, Prompting the Future. Dieses Jahr ist unser Motto, Be Bold, Move Forward.
Be bold, move forward.
Ja, wir diskutieren natürlich auch über diese Themen, super, super wichtig. Mit dem Motto, Be Bold, Move Forward, wollen wir aber eher ein positives Mindset schaffen und sagen, wir haben gerade wirtschaftlich und geopolitisch doch einige Herausforderungen. Ist gerade nicht so leicht, aber niemand darf den Kopf in den Sand stecken, sondern gerade jetzt ist es für Unternehmen und auch für alle einzelnen Mitarbeiter, die da arbeiten, wichtig, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen, innovativ zu denken und ja, nicht zurückhaltend sein, weil, und das zeigen auch tatsächlich Studien, wer in einer Krise oder in einer Rezession investiert, geht mit einem größeren Marktanteil daraus hervor als die anderen. Das heißt, gerade jetzt ist die Chance wirklich, sich vom Markt abzusetzen, gerade in so schwierigen Zeiten. Und das wollen wir mit dem Motto aussagen, dass Mut in so schwierigen Zeiten gerade besonders wichtig ist.
Das ist ein schöner Schlusssatz, wollte ich fast sagen, aber ich muss trotzdem noch was ganz anderes fragen. Sprechen zwar jetzt, es ist super wichtig, dass man mutig ist. Und ich habe mich auch gefragt, irgendwo habe ich auch gelesen, dass man als Speaker auf die Bühne kommen kann, auch ohne prominent zu sein. Bei der OMR ist es ja so, da sind ja immer alle wahnsinnig prominent, Kim Kardashian und so weiter. Und bei der Demexo hast du mal gesagt, das ist nicht so. Also jeder kann auf die Bühne kommen, der einen Mehrwert bietet.
Absolut.
Wird es dieses Jahr wieder so sein?
Absolut.
Sind da Menschen, die Mut machen? Steht schon fest, wer Mut macht?
Es werden sehr viele Menschen auf unseren Bühnen stehen, die Mut machen. Genau, Prominenz ist uns nicht so wichtig. Wir suchen unsere Speaker nach deren Themen aus, nach deren Relevanz, was sie unseren Besucherinnen und Besuchern beibringen können. Also jeder auf der Bühne muss einen Mehrwert schaffen. Das ist uns wichtig und der Name ist da eher zweitrangig, würde ich mal sagen. Und klar, alles, was auf der Bühne stattfindet, soll Mut machen, was nicht heißt, dass wir nicht auch kritische Themen diskutieren, aber wir wollen nicht resigniert rausgehen, sondern wir wollen die Chancen diskutieren und eher sagen, wir packen es an. Das ist für uns das Thema. Und da es ja um Marketing geht, haben wir wahnsinnig viele sehr, sehr gute, clevere Marketing-Fachleute auf den Bühnen aus Deutschland und auch international. Es gibt, die ersten wurden schon announced, aber wir haben 850 Speaker und Speakerinnen und bis September noch ein bisschen Zeit. Das heißt, da könnt ihr noch auf die eine oder andere Überraschung euch freuen. Und ich glaube, wir werden insgesamt sehr, sehr gutes Line-up haben, was, das ist uns auch immer sehr wichtig, dass die komplette Marketing-Wertschöpfungskette abdeckt, sodass du jedes Thema, was dich irgendwie im Marketing interessiert, wirst du auf unseren Bühnen finden. Und wenn nicht, dann sag mir nachher Bescheid, weil dann ändern wir das.
Okay, ich muss ehrlich gestehen, ich war noch nie da.
Dieses Jahr unbedingt ändern.
Ja, ich war immer, ich wollte immer hin, aber es war immer zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht konnte. Und ich habe dann immer gedacht, wie kann es sein, dass ich immer dahin möchte, aber es nie schaffe, weil ich immer irgendwas anderes dann an dem Tag hatte.
Hast du am 17. und 18. September schon was vor?
Ja, da muss ich nochmal nachdenken. Irgendwas war.
Aber ich schicke dir direkt danach einen Blogger.
Naja, also es ist ja, manchmal denkt man, kennst du das, man schafft es jahrelang nicht und irgendwann schafft man es. Und also es gibt zum Beispiel eine Sache, die habe ich immer noch nicht geschafft, obwohl ich hier seit 2003 lebe. Es gibt hier eine Bar, die heißt die Washington Bar. Die Freunde von mir machen die. Und da gibt es immer zum Hafengeburtstag, der jetzt übrigens auch bald stattfindet, eine Blockparty. Und die sind legendär, die Blockpartys. Und ich habe, so oft wurde ich von den beiden eingeladen und so, also ich war noch nie da. Und es ist die Blockparty schlechthin.
Dann hast du zwei To-Dos für dieses Jahr.
Ja, und es ist auf der Straße und es ist immer, also es ist immer zivilisiert auf eine Art, aber es ist halt irgendwie, ja, es ist dann was Besonderes, weil die Bar ist ganz, ganz klein. Das ist eine ganz alte Bar da. Das ist noch eine der wenigen Bars, die ja für Seefahrer damals war und wo tatsächlich ja, ganz viel Geschichte drin steckt. Und die Jungs haben die Bar damals übernommen, damit sie weiter bestehen kann, weil die haben wirklich noch alte Holzmöbel. Und wenn du reinkommst, das ist keine fancy Bar, ne? Aber es ist so urig. Aber sie machen die besten Cocktails. Naja, das war so mein Tipp, falls du noch heute was vorhast, Washington Bar.
Das merke ich mir.
Ja, und deswegen frage ich dich auch noch ganz zum Schluss. Du bist ja vielleicht doch öfter mal in Hamburg. Hast du noch einen schönen Tipp für uns, wo du sagst, da müsst ihr hingehen, auch wenn ihr aus Hamburg kommt, das habt ihr noch nicht gesehen?
Das ist natürlich für jemand, der zwischen München und Köln lebt, wirklich eine schwierige Frage. Und vor allen Dingen, was soll ich denn den Hamburgern und Hamburgerinnen erzählen aus meiner Sicht? Ihr kennt ja wahrscheinlich alles viel besser als ich. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der oder die hier öfters zu Besuch ist. Und was ich total gerne mache, ist, ich buche mich immer in ein Hotel ein zwischen Hauptbahnhof und Außenalster, weil dann bin ich erstens schnell am Bahnhof, wenn ich dann am nächsten Tag wieder fahren muss. Und ich bin aber so nah an der Alster, dass ich eine Runde um die Alster joggen kann. Und das mag ich am liebsten morgens um 6.30 Uhr oder so, im besten Fall bei Sonnenaufgang, rumzujoggen. Ich glaube, das ist kein Geheimtipp für die Hamburger, aber,
naja,
aber vielleicht für die, die seltener mal in Hamburg sind und das aber hier auch sehr lieben. Genau, das wäre mein Tipp für alle externen Hamburger.
Also es ist schon für viele tatsächlich immer die Frage Elbe oder Alster. Und ich zum Beispiel würde nicht schaffen, einmal um die Alster zu joggen. Also damit geht's ja schon mal los. Insofern kann ich sagen, ja, das ist ein guter Tipp. Ich sollte das vielleicht mal tun. Aber ja, also klar, ich finde, die Alster ist halt wunderschön. Und in welcher Stadt hat man das, dass man mitten in der Stadt wirklich so einen See hat, ne?
Total, also, superschön.
Ja,
superschön.
Ich war letztes Jahr in München, das muss ich auch nochmal sagen. Ich wurde von der Stadt München eingeladen zu einer Pressereise.
Oh.
Und ich war sehr voreingenommen und dachte, ob München mir gefällt. Und das Besondere war, die haben uns nicht die Sachen gezeigt, die man so immer sieht. Also wir waren nicht in der Innenstadt, wir haben nicht diese ganzen, wir haben tatsächlich die einzelnen Viertel besucht und da so Startups gesehen und wir waren alter Gaststeig, heißt das. Da waren wir und wir haben wirklich alles abseits vom Touri-Leben gesehen und das fand ich wirklich toll.
Super. Was ist dein Tipp für München?
Ach, da waren so viele. Also ich fand den alten Gaststeig total faszinierend. Da waren sehr viele kulturelle Dinge und da war so ein kleiner Second-Hand-Shop. Die haben die haben aus alten Sachen neue Sachen gemacht und die hatten wunderschöne Taschen und Klamotten, die ich sofort anziehen würde. Die waren halt upcycled. Nennt man das ja. Würde ich sofort hingehen, da beim alter Gaststeig, links, kleiner Laden, unscheinbar, cool. Ist mein Tipp. Und ja, und dann waren wir in einem Wirtshaus mit einer Kegelbahn, ich habe leider den Namen vergessen, und das war eins der wenigen, das war auch kein trendy Wirtshaus, sondern es war schon relativ, ja, normal, würde ich sagen. Und das Interessante war, die Leute aus der Nachbarschaft gehen dahin, dann zum Kegeln und zum Bier trinken und es waren halt gar keine Touristen da. Aber das haben wir dann gesehen. Deswegen, ich habe mich tatsächlich ein bisschen in München verliebt und war ganz fasziniert und dachte, vielleicht ziehe ich doch nochmal um.
Ich glaube, wir haben hier zwei wirklich tolle Städte mit Hamburg und München, oder? Ich glaube, wir können beide nicht meckern.
Ja, also deswegen, heute geht es für dich noch auf die OMR, sicherlich.
Absolut.
Dann wirst du die Messehallen entdecken.
Genau.
Und wie gesagt, wenn du später Zeit hast, gehst du zur Washington Bar, spät am Abend und ja.
Das merke ich mir. Super Tipp. Hört sich hervorragend an, muss ich sagen.
Und dann sehen wir uns wieder in Köln, oder?
Auf jeden Fall. Du bist eingeladen natürlich. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und dann kann ich mich in Köln revanchieren.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.